Rückblende Teil 2. Eine Nacht. Ich habe Passig gebeten, mir die Statistiken auszudrucken, die es gibt. Wenn noch irgendwas zu bewerkstelligen sein soll, muss ich wissen, wie lange mir bleibt. Wikipedia gibt 17,1 Monate ab Diagnose. Die von Kai gefundene gaußsche Glockenkurve der UCLA rettet in den ersten Nächten mein Leben. Sie brennt sich in mein Hirn. Es ist absolut unwahrscheinlich, weit über den Median auszureißen, aber das Diagramm mit seinen grauen Flächen und Prozentzahlen gibt mir etwas von der Ungewissheit zurück, die man braucht, um zu leben. Es kann in 3 Wochen vorbei sein oder in 6.065 Tagen. Ich muss Passig anrufen, damit sie mir die im Ausdruck nicht erkennbaren Zahlen auf den Medianen vorliest. 953 Tage für die Altersklasse 20 bis 35, 698 Tage für meine Altersklasse. Ich bin 45. Ich fange an, mich vorsichtshalber auf 3 Monate runterzurechnen. Könnte man leben, wenn man nur noch 3 Monate hat? Nur noch einen Monat? Ich werde noch ein Buch schreiben, sage ich mir, egal wie lange ich noch habe. Wenn ich noch einen Monat habe, schreibe ich eben jeden Tag ein Kapitel. Wenn ich 3 Monate habe, wird es ordentlich durchgearbeitet. 1 Jahr ist purer Luxus. Was könnte man noch machen? Der Gedanke, den Diktator einer Bananenrepublik zu erschießen, drängt sich als sinnvollste Möglichkeit in den Vordergrund. Viel besser lässt sich das Leben nicht nutzen. Mit der Winchester meines Vaters. Aber die Diktatorendichte vor meiner Haustür ist gering. Und für einen ausgeklügelten Miles-and-More-Terrorismus reicht es vermutlich nicht mehr. Liste von Dingen, die besser geworden sind. Nie wieder Steuererklärung, nie wieder Rentenversicherung, nie wieder Zahnarzt. Ich werde meine Eltern nicht zu Grabe tragen. Größte Horrorvorstellung meiner letzten Jahre: ich stehe in ihrem Reihenhaus, umgeben von Erinnerungen und einem riesigen Hausstand, den ich weder entsorgen noch bewahren kann. Schlimme Konzentrationsstörungen. Wenn ich lese, ergänzt mein Gehirn jeden Satz. Lee Harvey Oswald ging die Straße entlang und du wirst sterben. Er sah die Autos und du wirst sterben. An allen Gegenständen und Menschen haften jetzt kleine Zettel mit der Aufschrift Tod, wie mit Reißzwecken dahin gepinnt. C legt ihren Arm um meine Schulter. Tod. Sie lächelt. Tod. Ich sehe auf den Hügel am Friedrichshain mit den kahlen Bäumen und sehe sie wie im Zeitraffer grün werden und wieder kahl. Und wieder grün. Eines Abends kommen fast alle in meinem Zimmer zusammen und spielen einen Abend im Prasnik für mich nach. Sascha hat Knacker mit Kartoffelsalat mitgebracht und Prasnik-Bier in einer Thermoskanne. Mit dem Handy hat er den Wirt beim Einschenken gefilmt und er klebt eine improvisierte Prasnik-Fototapete an die Wand. Nur je einmal, als Natascha mich besucht und dann Marek, bin ich gerade am Weinen. Es ist mir wahnsinnig peinlich und ich höre sofort auf. Regression. Ich liege abends in der Dämmerung. C und die schwangere Julia sitzen auf dem Fußende des Krankenhausbettes. Sie unterhalten sich, während ich sanft einzuschlafen beginne. Mit der Decke bis unters Kinn hochgezogen bin ich 6 Jahre alt. Die Mütter besprechen Erwachsenenthemen und wachen über mich. Eleanor hat ein Bild vom jungen Hamsun mitgebracht. Es hängt jetzt meinem Bett gegenüber unter dem Fernseher und der Gesichtsausdruck des 15-Jährigen erinnert mich auf sehr sonderbare Weise an das, was ich ursprünglich einmal gewollt habe im Leben. Der trotzige, hellwache, angewiderte Blick, die Erkenntnis, dass diese Welt eine Zumutung ist und der ablesbare Wille, ihr bei Zeiten noch mit der Axt den Schädel zu spalten. So gut wie Hamsun habe ich nie ausgesehen, aber ich weiß noch sehr genau, wie sich dieses Gesicht von innen anfühlte. Ich weiß auch noch, wie ich beim Erwachsenwerden den Verlust dieses Ausdrucks empfand, den Verlust von Tiefe und Sensibilität und mit welchen theatralischen Gesten ich diesen Verlust mit Anfang 20 zu kompensieren versuchte. In der Nacht auf den 1. März sind Holm, Philipp und Cornelius für die ZIA nach Köln unterwegs. Über Berlin zieht ein Sturmtief auf und wütet die ganze Nacht. Stundenlang in dieser Nacht ordne ich mein Weltbild. Dass alles vergeht und die Menschheit stirbt und die Sonne erlischt und alles sinnlos ist, habe ich immer gewusst. Nie, auch mit 6 Jahren nicht, hatte ich den geringsten Zweifel daran. Aber das ist eine eher abstrakte Erkenntnis. Konkret zu Bewusstsein ist sie mir nur 2 oder 3 Mal gekommen im Leben. Einmal als Kind, als mir aufging, dass ich sterben müsste. Einmal erinnere ich mich beim Lesen eines Artikels über das Graviton, wo ich plötzlich wusste, es gibt diese Welt nicht. Da ist ein bodenloses Nichts, und es knickte mir die Beine weg. Ich habe das Fenster weit geöffnet und der Sturm rüttelt an meiner Tür. Mehrmals während der Nacht kommt ein Pfleger, der den Wind durch die Station pfeifen hört, und ich bitte ihn, mein Fenster offen zu lassen. Ich stelle mir vor, mit meinem Bett in einem sehr hohen, schlanken Ziegelturm des Klinikums zu liegen, umgeben von schwarzer Finsternis und unendlicher Leere des Weltalls, und die Naturgewalten rütteln an meinem Turm und können nicht herein. Nicht in der winzigen Sekunde der Gegenwart, in der ich unantastbar bin. In dieser Nacht wiederhole ich in Endlosschleife mir trostreich scheinende Sätze und Gedanken und baue aus ihnen ein kleines Abendgebet zusammen, das ich mir immer wieder und auch in den nächsten Tagen und bis heute aufsage, wenn ich nicht schlafen kann oder der Boden schwindet. Während ich es aufschreibe, halte ich es für das Größte, was ich je gemacht habe. Niemand kommt an mich heran. Bis an die Stunde meines Todes und auch dann wird niemand kommen. Nichts wird kommen und es ist in meiner Hand. Dazu sehe ich den hohen Turm in die Finsternis ragen, sehe ein Stückchen Blei durch mein Hirn fahren und den Schädel zum Nichts hin öffnen. Dann einen Sekundenbruchteil das Panorama eines grünen Hügels, auf dem meine Freunde sitzen und picknicken. Dann nichts. Und dann das Ganze von vorn. Nach dieser Nacht verschwinden die Markierungen an den Gegenständen und die Konzentration kehrt zurück. Ich würde nicht von einem spirituellen Erlebnis reden, auch wenn ich währenddessen darüber nachdenken musste, ob es eines sei und auch einige Tage lang den Eindruck hatte, es sei eines gewesen. Wobei ich annehme, dass es in gewisser Weise das war, wovon manche Leute sprechen, wenn sie von einem spirituellen Erlebnis sprechen. Eine Infragestellung der Existenz. Eine nicht mehr bloß abstrakte Erkenntnis der eigenen Bedeutungslosigkeit im Angesicht der Unendlichkeit und eine Selbstüberredung zum Leben. Schließlich die Gewissheit, die Sache in den Griff zu bekommen. Eine Selbsttäuschung, von der ich von Anfang an wusste, dass sie eine Selbsttäuschung ist und die trotzdem funktionierte. Im Grunde nichts anderes als die Einstellung, mit der ich im Alter von 6 oder 7 Jahren nach der Erkenntnis des Todes auch weitergelebt habe. Ich werde sterben, ja. Aber es ist noch lange hin und der Tag wird nie kommen. Es beginnt. Das Leben in der Gegenwart. Rückblende Teil 3. Ein Telefonat. Am auf diese Nacht folgenden Morgen die Möglichkeit zur Entlassung aus dem Klinikum Friedrichshain. Natascha und Stese sind zufällig da und können mich nach Hause begleiten. Ein merkwürdiger Anblick, die Mädchen meine Tasche tragen zu sehen. Schließlich nehme ich sie doch selbst. Meine Eltern haben ein DVB-T-Gerät gekauft, damit ich fernsehen kann. Auf dem aufgeräumten Küchentisch ein Päckchen Zwieback. Du gehst doch jetzt in Chemotherapie. Das Erste, was ich zu Hause mache, ich öffne die Dateien zum Jugendroman, um zu schauen, ob von da aus gestartet werden kann. Ob der Anfang geht, ob die Sprache geht, ob ich in meinem jetzigen Zustand dem Text überhaupt noch etwas abgewinnen kann. Die letzten 2 Jahre habe ich praktisch nur über dem Krimi gesessen. Das Erste, was ich sehe, ist die Eintragung, wann ich die Idee zum Jugendroman hatte. Am 1. März 2004. Auf den Tag genau vor 6 Jahren. Ich glaube nicht an Zeichen, aber damit ist klar, das ist das Projekt. Ich weiß auch noch, wie ich auf die Idee gekommen war. Um 2004 herum hatte ich eine Zeit lang alte Jugendbücher wiedergelesen, alles, was ich als Kind gemocht hatte. Einerseits, um zu schauen, wie sich das gehalten hatte, andererseits, um herauszufinden, was für ein Mensch ich mit 12 oder 15 gewesen war. Bei manchen Sachen sehr bizarr. Kampf der Tertia von Wilhelm Speyer. Ich wusste immerhin noch, was mich daran fasziniert hatte. Danielas nacktes Knie. Die meisten aber erstaunlich gut, bessere Bücher vielleicht nie gelesen. Peak reist nach Amerika, Arthur Gordon Pym, Herr der Fliegen, Der Seeteufel, Luckner, Huckleberry Finn. Zu meiner Überraschung hatten alle Lieblingsbücher drei Gemeinsamkeiten. Rasche Eliminierung der elterlichen Bezugspersonen, große Reise, großes Wasser. Ich überlegte, wie man diese drei Dinge heute in einem halbwegs realistischen Jugendroman unterbringen könnte. Eine rein technische Frage, schreiben wollte ich das auf keinen Fall. Ich hatte genügend angefangene Projekte rumliegen. Aber mit dem Floß die Elbe runter schien mir lächerlich. In der Bundesrepublik des 21. Jahrhunderts als Ausreißer auf einem Schiff anheuern, Quark. Nur mit dem Auto fiel mir was ein. Zwei Jungs klauen ein Auto. Da fehlte zwar das Wasser, aber in wenigen Minuten hatte ich den Plot in meinem Kopf zusammen. Und allein, um nicht alles wieder zu vergessen, hackte ich in den folgenden 2-3 Tagen 150 Seiten als Gedankenstütze runter. Beim Blick in diese Dateien jetzt zum ersten Mal der Eindruck, ich kann das. Ich habe keine Mühe mehr, mich für einen Ton zu entscheiden. Schlimmer als Thor Kunkel wird es auf keinen Fall. Ich hau das in einem Monat zusammen, wenn's sein muss. Dann Telefonat mit einem mir unbekannten älteren Mann in Westdeutschland. Noch am Tag der Histologie war Holm abends auf einer Party mit dem Journalisten T. ins Gespräch gekommen, dessen Vater ebenfalls ein Glioblastom hat und noch immer lebt, 10 Jahre nach der OP. Wenn ich wolle, könne er mir die Nummer besorgen. Es ist vor allem dieses Gespräch mit einem Unbekannten, das mich aufrichtet. Das Hamsun-Foto, die gaußsche Glockenkurve und dieses Gespräch. Ich erfahre, T. hat als einer der ersten in Deutschland Temodal bekommen. Und es ist schon 13 Jahre her. Seitdem kein Rezidiv. Seine Ärzte rieten nach der OP, sich noch ein schönes Jahr zu machen, vielleicht eine Reise zu unternehmen, irgendwas, was er schon immer habe machen wollen, und mit niemandem zu sprechen. Er fing sofort wieder an zu arbeiten, informierte alle Leute, dass ihm jetzt die Haare ausgingen, sich sonst aber nichts ändere und alles weiterlaufe wie bisher, keine Rücksicht bitte. Er ist Richter. Und wenn mein Entschluss, was ich machen wollte, nicht schon vorher festgestanden hätte, dann hätte er nach diesem Telefonat festgestanden. Arbeit. Arbeit und Struktur. Sonderbares Gefühl, mit einem gänzlich Fremden zu telefonieren und sich darüber zu unterhalten, wie man heimlich unter der Bettdecke weint. Rufen Sie mich nächstes Jahr wieder an. Ja, mach ich. Rückblende Teil 4. Das Moleskin. Das sonderbare Hochgefühl, das ich schon kurz nach der Histologie hatte, hält an und nimmt zu, von Schüben der Todesangst unregelmäßig unterbrochen. Am 2. März informiert mich die Strahlentherapeutin Dr. 2, dass auf den Bildern ein zweiter Herd zu sehen sei, und ich irre stundenlang durch die Straßen, bis ich mich wieder beruhigt habe. Sterben kannst du nur einmal, sage ich mir, und das wird der erste Herd schon erledigen. Also wurscht, es beeinflusst nur den Strahlengang. Am 3. März kaufe ich mir am Alexanderplatz ein Notizbuch. Ich habe nie eins besessen, Dinge immer auf kleine Zettel, Bierdeckel, Fahrkarten notiert, wenn mir unterwegs etwas einfiel. Autor mit Notizbuch schien mir immer eine Spur zu eitel für einen Behelfsschriftsteller wie mich. Jetzt ist der Wunsch danach übermächtig. Ich trage als erstes meinen Namen und 50 Euro Finderlohn vorne ein, wenig später mache ich eine 1 davor. 150 Euro. Irgendwas in meinem Innern sagt mir, ich darf das auf keinen Fall mehr verlieren. Ich notiere Telefonnummern und Termine und Einkaufslisten, Dinge, die mir Spaß machen könnten. Dass ich die Kapitel anfänge im Zauberberg, die von der Zeit handeln, noch einmal lesen will. Den Polanski nochmal gucken, um mein Urteil zu überprüfen. Paracetamol und eine Tastatur. Ein Waffenschein. Meinem Nachbarn Geld für Luxuskopfhörer anbieten. In einem Diagramm skizziere ich die Verhältnisse in meinem Kopf. Unter der Rubrik Vorstellungen liste ich Bilder und Gedanken auf, die ich hilfreich gefunden habe im Kampf mit der Todesangst. Und immer wenn ich vor Panik nicht mehr denken kann, schaue ich jetzt in mein Büchlein und gehe ein paar Bilder durch. Meistens reichen 2 oder 3, um mich zu beruhigen. Die, die sich als besonders effektiv erweisen, versuche ich selten zu benutzen und mir für die größeren Krisen aufzusparen. Arbeit mit Passig steht dort zum Beispiel. Oder Galliani-Balkon. Ich stelle mir vor, neben Passig in der Küche zu sitzen und zu schreiben. Ich stelle mir vor, im Sommer 2011 auf dem Balkon meines Verlags mit dem fertig geschriebenen und gedruckten Jugendroman zu stehen. Oben der Abendhimmel, neben mir alle vom Verlag. Und Karen Duwe. Zwischen dem 3. und 6. März höre ich auf zu schlafen. Mein Hirn läuft auf Hochtouren. Ich schreibe den ganzen Tag, brauche keine Pause mehr und stelle fest, dass meine geringe Lebenserwartung sich durch das Nichtschlafen fast verdoppelt. Normal habe ich so um die 300 Anschläge pro Minute. In diesen Stunden schaffe ich mindestens das Doppelte. Ich hacke alles in der Geschwindigkeit runter, in der ich es denke, und schicke es ohne Korrektur ab. Gleichzeitig kommt es zu einer subjektiven Zeitausdehnung um den Faktor 5 bis 6. Ich teste das, indem ich immer, bevor ich auf die Uhr blicke, die Zeit schätze. Auch als ich die merkwürdige Diskrepanz lange genug beobachtet habe und bei meinen Schätzungen zu berücksichtigen versuche, bleibt es dabei. Ich tippe weiter um den Faktor 5 daneben. Subjektiv sind 5 Stunden vergangen, tatsächlich ist es nur eine. Auch alle Fußwege verlängern sich um denselben Faktor. Und ich brauche eine Weile, um zu begreifen, dass ich weder langsam bin, noch in meiner Schusseligkeit Umwege gehe, sondern dass Weg und Zeit proportional sind. Meine ganze Welt dehnt sich aus. Weil ich in meinem Leben immer noch einmal aus meiner Einzimmer-Hinterhofwohnung ohne Ausblick raus wollte, setzte ich eine Mail an Rowohlt auf, in der ich vorschlage, sie könnten die Rechte an meinem Lebenswerk für eine 6-stellige Summe erwerben, in dem vollen Bewusstsein noch nie mehr als zwischen 1000 und 2000 Exemplare eines Hardcovers verkauft zu haben. Ich gebe aber an, damit zu rechnen, von nun ab bis zu meinem Lebensende mindestens alle 3 Monate ein neues Buch rauszuhauen, also im Schnitt 4 Romane pro Jahr, eine einfache buchhalterische Rechnung auf Grundlage statistischer Überlegungen zur Lebenserwartung, 17 geteilt durch 3. Und mit etwas Glück auch mehr. Das schreibe ich genau so in die Mail, ein, wie ich finde, ganz lustiges Angebot an den Verlag. Im Adressfeld trage ich Markus' Namen und den Namen Alexander Fests ein und streiche beides wieder, um die Mail nicht aus Versehen abzuschicken. Nach einigen Minuten lösche ich sie wieder. Der Größenwahn, der aus den Worten wie Lebenswerk leuchtet, ist mit Händen zu greifen. Über E.M. Cioran meine ich einmal gehört zu haben, dass er nicht schlafe. Ich habe den Eindruck, nun das gleiche Schicksal zu erleiden. Ich fühle mich großartig. Freunden und Bekannten gegenüber beschreibe ich meinen Zustand abwechselnd mit »Ich bin 12 Jahre alt und es ist der erste Tag der Sommerferien« oder auf einer Skala von 1 bis 1 Million, 1 Million. Rückblende Teil 5. Hashem. Den sich minütlich oder sekündlich zu Wort dazwischen meldenden Gedanken an den Tod versuche ich wegzudrängen, wie ich es mit 15 oder 16 schon einmal mit anderen störenden Gedanken getan habe. Damals hatte ich den sehr starken und bedrückenden Eindruck gehabt, mein Leben zu verplempern und mir Tagträume verboten, weil ich spürte, wie sehr sie mich von ihrer eigenen Erfüllung abhielten. Ich weiß nicht mehr, welchen Mechanismus ich damals benutzte, aber mindestens ein Jahr lang unterbrach ich jeden Anflug abschweifender Gedanken im Bruchteil einer Sekunde und widmete mich sinnvolleren Dingen oder dem, was ich dafür hielt. Diesmal reicht eine einfache Willensentscheidung nicht aus, und ich muss eine sehr plastisch vorgestellte Walter PPK in meinem Kopf installieren, um jeden unangenehmen aufkommenden Gedanken zu erschießen. Peng, peng, 2 Kugeln, und ich denke an etwas anderes. Das funktioniert anfangs mal über kürzere, mal über längere Zeiträume gut, aber es funktioniert. Dass meine Lippen gelegentlich lautlos und dann immer öfter auch nicht lautlos Peng Peng dazu machen, ist mir herzlich egal. Und auch, ob ich dabei allein oder in der Öffentlichkeit bin. Gelegentlich muss ich auch mit den Armen zucken, wie um Fliegen abzuwehren und gleichzeitig den Abzug der Walter in der Hand zu behalten. Dass ich zur Abwehr das äußere Gebaren und, wie ich daraus schließe, auch die inneren Strategien eines Verrückten reproduziere, beunruhigt mich nicht. Es sind von mir selbst initiierte Strategien und ich beurteile sie nach ihrer Effektivität. Mit immer größerer Zuverlässigkeit ballert es den Todesgedanken spurlos weg. Nach einigen Stunden, vielleicht ist es auch ein Tag, bemerke ich, dass es in meinem Kopf knallt, ohne dass ich den Abzug gedrückt habe. Die Walter verselbstständigt sich. Das ist mir willkommen. Sie tut nur ihre Pflicht. Es klickt und knallt in meinem Kopf, ohne mein Zutun. Und der Todesgedanke taucht kaum noch an die Oberfläche, während ich von allem unbeeindruckt am Computer sitze und arbeite. Auch wird das Klicken und Knallen langsam leiser und niederfrequenter. Oft denke ich eine halbe Stunde oder länger nicht an den Tod. Ungefähr zeitgleich mit der Walter materialisiert sich ihr Gegenspieler. Zuerst nur in Form einer Störinstanz und ich meine ziemlich genau zu spüren, wo in meinem Kopf sie sich befindet. Zentral hinten. Da sitzt etwas und ruft, du stirbst. Beim Versuch, die ohnehin schon erfolgreiche Walter in ihrem Kampf zu unterstützen, personifiziere ich die störende Instanz zuerst als Störer, dann als Wilhelm Störer. Ich versuche ihn anzusprechen und notiere seine Reaktionen. Im Gegensatz zur Walter reagiert er so gut wie gar nicht und macht gern das Gegenteil von dem, was ich will. Also fordere ich ihn in ruhigeren Phasen auf, sich doch wieder einmal zu zeigen und verhöhne ihn. Ob er nicht mehr stören wolle oder könne? Ob er sich vor der Walter fürchte? Und dann zeigt er sich nicht. Keine Eier, der Mann. Er zeigt sich am liebsten im Schutz anderer, positiver Gedanken. Am Nachmittag ruft Jana mit belegter Stimme an. Sie hatte mich im Krankenhaus schon einmal mit belegter Stimme angerufen und ich hatte sie gebeten, es nicht wieder zu tun. In ihrer Empathie schwingt etwas mit, das ich nicht verarbeiten kann. Eine Mitteilung über meinen wahren, traurigen Zustand. Eine Information, die ich mittlerweile erfolgreich verdrängt habe. Ich bitte Jana, aus der Leitung zu gehen. Sie argumentiert, ihre Stimme sei gar nicht belegt und versucht, die Sache zu klären. Daraufhin drehe ich durch. Ich schreie und schreie sie an und knalle den Hörer auf und schlage in Todesangst gegen die Wand. Ich wundere mich selbst, will es abstellen und kann es nicht. C. schaut sich vom Bett aus alles ruhig an. Nach 2 oder 3 Minuten habe ich mich wieder gefangen. Sofort schreibe ich eine Mail an Jana. Es ist egal, wie belegt du glaubst, dass deine Stimme ist. Ich spüre dein Mitgefühl, ich höre, was ich höre und ich fühle, was du fühlst. Das schlägt per Spiegelneuronen auf mich zurück und bringt mein System zum Absturz. Ein sehr fragiles, philosophisch fragwürdiges System, das ich mir zusammengenagelt habe vor ein paar Nächten und innerhalb dessen ich keine Angst habe vor dem Tod. Ich werde nicht erklären, wie dieses System funktioniert. Ich kann es nicht. Ruf mich bitte ab jetzt nicht nur nicht an, schreib mir auch nicht mehr. Ich höre beim Lesen deine Stimme. Ich melde mich, sobald es wieder anders ist. Jeder weitere Gedanke an Jana generiert sofort Todesangst. Ich habe Angst vor ihrer Stimme, Angst vor ihrem Mitleid, Angst, ihr im Prassnik zu begegnen. Ich schalte Cornelius als Mittler dazwischen, der Jana erklären soll, dass es nichts gegen sie persönlich Gerichtetes ist, worauf die Störinstanz in meinem Hirn versucht, auch Cornelius und das Prassnik mit dem Todesgedanken zu kontaminieren. Das kann ich noch ebenso verhindern. Aber was ich nicht mehr kann, ist Janas Namen schreiben. Es ist bizarr. Ich registriere, was passiert, ich weiß auch ungefähr, was es bedeutet, aber ich kann die 4 Buchstaben ihres Namens nicht mehr schreiben. Sobald ich es versuche, fliegen meine Arme von der Tastatur, in meinem Kopf knallt und zuckt es, und ich fange an zu lachen, denn komisch ist das ja auch. Ich kann ihren von Todesangst kontaminierten Namen nicht mehr schreiben. Mit Schnellschreiben und dem Automatismus der Handbewegung versuche ich mehrfach über die Klippe hinwegzukommen, aber es ist aussichtslos und das Geschieße in meinem Kopf wird immer wilder. Die Walter reicht als Abwehrmaßnahme nicht mehr aus und ich nehme Maschinengewehre und Atombomben hinzu. Schließlich helfe ich mir mit einem Trick und ersetze den Namen durch einen anderen. Ich schreibe an Cornelius: Ich verehre und schätze Hashem. Hashem wohnt in Rostock. Geht doch. Aber mehr geht auch nicht. Rasch nimmt der neue Signifikant die Eigenschaften des Signifikats an und ich muss Hashem umbenennen in Manitou und immer so weiter. Unmöglich, die klärende Mail zu Ende zu schreiben. Ich drücke auf Senden, weil ich den Anblick auf meinem Bildschirm nicht mehr ertrage, lösche die Mail aus dem Gesendet-Ordner und dann aus dem Trash und schreibe an Cornelius, er solle auf keinen Fall mit Full Quote antworten. Bei aller Panik bin ich gleichzeitig so amüsiert über diese Hashem-Sache, dass ich den Kopf in den Nacken werfe und laut am Rechner auflache. Und dieses Lachen hört sich an, wie sehr schlechte Schauspieler in sehr schlechten Filmen, wenn sie den total verrückten Irren geben. Und das erschreckt mich.